ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Blitzermarathon, wieso, weshalb, warum, das gehen wir jetzt mal an in SWR1 Leute mit der Juristin Melanie Leier, auch Partneranwältin der Plattform geblitz.de. Warum gibt es eigentlich recht regelmäßig so einen Blitzermarathon in, ich glaube jetzt aktuell in einigen Bundesländern parallel? Ist das eine Erziehungsmaßnahme oder eine Geldquelle für die Kommunen?
Also der Blitzermarathon oder auch die sogenannte Speed Week, die ja diese Woche ist, hat zum Ziel erstmal einen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Denn es soll den Verkehrsteilnehmenden eben aufgezeigt werden, was passiert bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, soll bewusst gemacht werden, was ist, wenn ich zu schnell fahre. Und dadurch soll eben eine Sensibilisierung geschehen. Nicht nur durch das Blitzen, ja, sondern eben auch insbesondere durch Beiträge wie hier in Radio oder auch Fernsehen.
Weil wir sind auch schon gleich am Anfang der Woche, kann ich mich daran erinnern, dass wir darauf hingewiesen haben, dass Blitzermarathon ist, wo es dann gleich Zuschriften gab. Ist das denn nicht dann verfehlt, wenn wir sogar noch darauf hinweisen? Das kann man ruhig machen, oder?
Genau, das kann man machen, sollte man eben vielleicht auch machen, denn dann wird ja die Sensibilisierung auch geschaffen. Die Leute hören es und fahren dann vielleicht auch gerade nicht zu schnell oder passen dann schon vorher die Geschwindigkeit an. Und es wird natürlich eben bewusst gemacht, es gibt Geschwindigkeitsüberschreitungen, es gibt eben, das sollte ich einhalten und dann eben zu vermeiden, da in ein Bußgeld zu rutschen.
In Baden-Württemberg haben wir jetzt gerade die Situation Blitzermarathon und parallel fällt oder wird der ÖPNV in einigen Städten bestreikt. Das passt dann nicht so optimal zusammen oder passt es vielleicht trotzdem gut zusammen, aber richtig schnell gefahren werden kann dann wahrscheinlich nicht, wenn so viele Autos unterwegs sind.
Ich gehe auch davon aus, wenn jetzt natürlich der ÖPNV eben auch ausfällt, steigen mehr auf aufs Auto um und dementsprechend staut es sich natürlich und dann ist die Sache vielleicht auch verfehlt, wenn jetzt der Blitzermarathon fällt.
Das eine stand allerdings, muss man ja auch sagen, lange vor dem anderen fest, nämlich der Blitzermarathon, der wurde schon früher terminiert. Jetzt haben Sie als Anwältin auch so den Blick so ein bisschen auf ganz Deutschland. Ist Baden-Württemberg schon ein ziemlich heißes Blitzerpflaster?
Ich glaube, das verteilt sich gut. Ich glaube, das verteilt sich auf die Bundesländer recht gut. Ob da jetzt hier mehr passiert als in anderen Ländern, das mag ich dazu bezweifeln. Ich glaube, bundesweit passiert da recht viel.
Ich habe mir nur so ein paar Dinge mal rausgepickt. Vor 2 Jahren wurde der Bußgeldkatalog verändert, die Bußgelder teils erhöht. Karlsruhe nimmt so dann etwa 20 Millionen Euro ein, heißt es. Vielerorts sind die Einnahmen gestiegen. In Stuttgart aber sind sie um 2 Millionen Euro im vergangenen Jahr zu 2022 im Vergleich gesunken. Da sagt man, dass es ein Lerneffekt ist. Heißt das, wir wissen mittlerweile, wo die ganzen Kisten stehen, die blitzen?
Das mag es heißen, das kann gut sein. Aber da sind wir ja auch wieder bei eben dem Ziel gerade von Geschwindigkeitsüberschreitungen oder auch dem Blitzermarathon. Es wurde eben eine Sensibilisierung geschaffen und vielleicht ist das jetzt gerade so, das wo es ausufert. Also das, wo es jetzt rauskommt, die Leute sind mehr darauf geschult, vielleicht auch langsamer zu fahren.
Und was ich mir noch rausgeschrieben habe, wenn wir in Baden-Württemberg bleiben, ist Freiburg. Da kommt man eigentlich kaum dran vorbei. Die Stadt mit den bundesweit meisten Blitzern im Verhältnis zur Straßenfläche. Auf 1000 Hektar stehen 35 Geschwindigkeitsüberwachung. Hat man in Freiburg als Verkehrsanwältin das ein oder andere Mal zu tun?
Wahrscheinlich. Da müsste ich meine Kollegen und Kolleginnen mal fragen, ob die mehr zu tun haben als wir. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist bundesweit auch recht weit vertreten. Hier in Stuttgart gibt es übrigens 31 Geschwindigkeitsmessungen.
Ist jetzt auch nicht so wenig.
Das ist auch nicht wenig, das stimmt.
Jetzt wollen wir mal den Bußgeldkatalog so ein bisschen aufschlagen. Erstmal ans Leute mit Verkehrsanwältin Melanie Leier. Zu schnell fahren innerorts ist immer irgendwie ein Tick teurer, als wenn ich zu schnell fahre außerhalb der geschlossenen Ortschaft, weil es natürlich auch ein höheres Risiko gibt, mehr Fußgänger unterwegs sind. Wie sortiert sich das so? Was kostet was? Kann man das so sagen?
Also man kann sich Grenzen merken. Die gilt außerorts wie auch innerorts. Man sagt, ab 21 Stundenkilometer zu schnell, da sind wir im Punktebereich. Das heißt, dort gibt es eben Eintragungen in das Punkteregister in Flensburg. Das heißt, das kann man sich als starre Grenze schon mal merken. Und dann grenzen wir immer noch ab, wann wird ein Fahrverbot verhangen. Da sind wir innerorts bei 31 Stundenkilometer zu schnell und außerorts eben bei 41 Stundenkilometer. Das kann man sich so merken.
Also geht gar nicht alleine um die gesammelten Punkte in Flensburg, sondern das kann auch auf einen Schlag passieren.
Genau, es kann eben je nach Verstoß, je nach Geschwindigkeitsüberschreitung auch ein Fahrverbot verhängt werden, obwohl man noch nicht die Punkte in Flensburg gesammelt hat. Das wären 8 Punkte. Ab 8 Punkten hätte man, wäre es da kritisch in Flensburg, ja. Aber vorab kann es eben auch, liegt am Verstoß, dann ein Fahrverbot geben.
Okay, wenn wir es durchspielen, ich bin zu schnell gefahren, geblitzt worden. Und dann komme ich zu Ihnen und sage, ich möchte Einspruch einlegen, obwohl ich eigentlich weiß, ich bin zu schnell gefahren. Wie viel Aussichten auf Erfolg habe ich da?
Also wir würden immer anraten, Einspruch einzulegen. Das kann sehr schnell gemacht werden. Das ist auch Ihr gutes Recht, dass man Einspruch einlegt. Das wird dann eben gegen den Bußgeldbescheid dort eingelegt. Und so dann gehen wir als Anwälte so vor, dass wir uns eben Akteneinsicht beantragen, damit uns die Ermittlungsakte des Falles zugestellt wird, sodass wir dann umfassend juristisch prüfen anhand der Aktenlage, wie sind die Erfolgsaussichten dieses Einspruches, um dann eben mit dem Mandanten auch abzusprechen, wie gehen wir weiter vor.
Sie haben es gerade schon deutlich gemacht, den Einspruch kann ich als, ich bin dann der Betroffene, der geblitzt wurde, selber erstmal einlegen. Wie mache ich das am besten? Was sollte da aufgeschrieben werden?
Genau, also die Person, die einen Bußgeldbescheid bekommen hat, die gilt als Betroffener des Verfahrens. Man kann grundsätzlich auch selbstständig den Einspruch einlegen. Das heißt, man schreibt einen Zweizeiler an die Behörde, dass man eben gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen möchte. Das können aber auch wir als Ihre Anwälte machen und eben für Sie dann Einspruch einlegen.
Wie lange dauert sowas, bis es dann verhandelt wird, bis ich dann weiß, okay, ich komme an die Zahlung, an der Zahlung nicht vorbei oder ich habe nochmal Glück gehabt?
Also es ist total einzelfallabhängig. Man sollte sich grundsätzlich nochmal merken, Einspruch kann ich innerhalb von 2 Wochen einlegen. Ist immer ganz wichtig, dass es diese 2-Wochen-Frist gibt. Dann, wenn wir aufs Verfahren schauen, das kann sich über Monate auch ziehen, bis wir es wirklich einmal durchgespielt haben. Dann sind wir aber auch schon bei einem gerichtlichen Verfahren nachher. Und da wägt man aus unserer Sicht, Anwaltssicht, aber auch schon vorab ab, ob es überhaupt Sinn macht, bis zu Gericht zu gehen oder ob man die Sache vielleicht auch vorher schon irgendwie eingestellt bekommt.
Die dringende Fahrt ins Krankenhaus, weil die hochschwangere Freundin oder Frau neben einem sitzt, die gibt es mit Sicherheit als Erklärung, als Versuch häufiger. Wie viel Erfolg kann ich damit haben?
Kommt da natürlich auch auf den Einzelfall an. Grundsätzlich, es gibt eben eine Geschwindigkeitsüberschreitung, damit müssen wir erstmal handhaben. Ob das die schwangere Freundin oder ähnliches ein Rechtfertigungsgrund ist, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wer sitzt bei der Behörde, wer sitzt bei Gericht, wen hat man dort als Entscheidungsorgan sitzen und lässt der Milde walten oder nicht.
Milde gibt es wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn ich zu schnell gefahren bin, geblitzt worden bin und noch das Telefon am Ohr habe.
Das sind dann natürlich schon 2 Verstöße, die vorgeworfen werden, können dann eben tateinheitlich geahndet werden. Aber das ist auch Geldbußen erhöhen. Ja, das.
Und ich glaube, wir müssen auch nochmal ganz deutlich machen, dass wir jetzt nicht dazu auffordern wollen, dass man, wenn man geblitzt wird, auf jeden Fall immer versucht, dagegen zu klagen. Weil wenn man zu schnell gefahren ist, dann ist man halt zu schnell gefahren. Sondern, dass man sich in erster Linie an die Regeln hält, die auch vorgegeben sind. Rüdiger Kau, SWR1-Hörer, der hat sich gemeldet, der meinte, ja klar, feste Blitzer, da weiß man, wo die stehen, man passiert sie und danach geben alle wieder Gas. Die Bußgelder in Deutschland sind zudem ein Witz. Ich glaube, da können wir später auch nochmal über die Grenze hinausschauen. Da wird es ein bisschen anders gehandhabt. Das kann richtig teuer werden im Ausland.
Das stimmt. Also im Ausland sind wir da bei ganz anderen Beträgen.
In SWR1-Leute beschäftigen wir uns mit dem Blitzermarathon und da hilft uns die Rechtsanwältin Melanie Leier. Vielleicht müssen wir so ein bisschen aufdröseln, weil hier kommt die Frage rein von SWR1-Hörerin Barbara Brüggemann. Legt man den Einspruch beim Bescheid ein oder bereits, wenn die Anhörung kommt? Oder reagiert man bei der Anhörung erstmal lieber gar nicht? Wie ist da so der ideale Ablauf und was kommt wann?
Also einmal grundsätzlich zum Bußgeldverfahren läuft so ab, es gibt einen Verstoß, beispielsweise eine Geschwindigkeitsüberschreitung und so dann wird ein Betroffener auserkoren, dem ein Anhörungsbogen zugesandt wird. Und diesem
Was heißt auserkoren? Also entweder Fahrer oder Halter?
Genau, meistens läuft es eben über eine Halterabfrage bei der Behörde. Das heißt, die Behörde fragt einmal ab, wer ist Halter des Fahrzeuges. Wenn dann die Eckdaten mit dem Fahrer des Fahrzeuges übereinstimmen, also der Fahrer, der geblitzt wurde, beispielsweise er ist männlich, bestimmtes Alter und das passt überein, dann wird an den Halter ein Anhörungsbogen übersandt. Dem folgt dann eben meistens ein Bußgeldbescheid und das ist der Punkt, an dem Einspruch eingelegt werden kann. Also erst gegen den Bußgeldbescheid kann man innerhalb von 2 Wochen dann Einspruch einlegen.
Okay, und die Frage, die aufkam, dass man erstmal so ein bisschen die Füße stillhält, ist das empfehlenswert oder sollte man gleich aktiv werden?
Also als Betroffener eines Verfahrens hat man grundsätzlich ein Schweigerecht. Das heißt, man muss keine Angaben machen, muss also auf den Anhörungsbogen auch nicht antworten. Ist grundsätzlich auch erst einmal zu empfehlen.
Und nicht verschweigen wollen wir ja auch, weil Hüs Zeyrek aus Ravensburg hat sich gemeldet. Er meint, die Aufregung um den Blitzermarathon ist für mich kaum zu verstehen. Es gibt eine Regel und die gilt es einzuhalten. So, zack, fertig. Da wollen wir auch definitiv nicht raten, dass wir demnächst noch häufiger irgendwie zu sehr aufs Gaspedal drücken. Ich will einmal mit Ihnen auf Flensburg schauen. Steht für uns immer so, für alle Verkehrsteilnehmer, als die Datenbank oder besser gesagt das Punktekonto, wie gut stehen wir da? Dieses Konto in Flensburg, ich kann mit ein wenig Stolz sagen, dass ich keinen Punkt dort aktuell habe, zumindest nicht von dem ich wüsste. Man wird aber darüber informiert, oder?
Man wird nicht darüber informiert. Man kann sich selbst informieren. Es gibt die Möglichkeit, auf der Seite, Homepage vom Kraftfahrtbundesamt, eine Abfrage zu machen und sich eben seinen Vereignungsregisterauszug zu ziehen. Dann kann man schauen, hat man Punkte, ist es kritisch, ist es nicht kritisch. Aber man wird grundsätzlich nicht darüber informiert, dass man Punkte hat.
Und auch das hat sich mit der Aktualisierung des Bußgeldkataloges geändert. Früher waren es 20 Punkte, glaube ich, wenn es richtig eng wurde. Und jetzt ist es runtergezogen worden auf 8.
8 Punkte. Bei 8 ist es wirklich kritisch. Wenn man den Punktestand von 8 erreicht, dann wird die Fahrerlaubnis 6 Monate entzogen.
Und man muss aber auch dazu sagen, dass man alles andere auch ein bisschen gestaffelt hat, dass es nicht mehr 4 Punkte auf einen Schlag gleich gibt, sondern dass es relativ viel mit einem Punkt bestraft wird, den man einkassiert.
Genau,
oder
viele sammelt. Verstöße orientiert sich dann natürlich bei Geschwindigkeitsüberschreitung immer an der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung, werden mit einem Punkt sanktioniert, manche mit 2 Punkten.
Wie viele Klientinnen und Klienten haben Sie so, wo es genau darum geht, dass der Führerschein eben nicht entzogen wird?
Häufiger mal. Das sind dann auch die kritischen Fälle, die besonderer Betreuung bedarf nochmal. Aber wir haben in unserer Kanzlei einige Fälle, die auch gerade so an der Punktegrenze kratzen.
Welche Chance habe ich denn eigentlich, Punkte abzubauen oder wann verfallen die?
Also Verstöße, die mit einem Punkt sanktioniert werden, werden nach 2,5 Jahren getilgt aus dem Vereignungsregister. Verstöße, die mit 2 Punkten sanktioniert werden, nach 5 Jahren.
Und wenn ich das auch jetzt mal durchspiele, ich habe einen Punkt gesammelt, der ist jetzt ein Jahr alt und dann kommt der nächste Punkt dazu. Geht dann die Zeitrechnung für diese Tilgung wieder von vorne los oder wird das für jeden Punkt einzeln gesehen?
Es ist für jeden Punkt einzeln. Also jeder Punkt, jeder Verstoß ist einzeln zu betrachten und es zwar erhöhen sich die Punkte im Vereignungsregister, aber nicht die Zeit verlängert sich.
Zu schnell fahren und geblitzt werden, das muss doch nicht sein. Einfach an die Vorgaben halten, ist der Klugscheißer-Hinweis von mir. Aber Rainer Oettinger, SWR1-Hörer aus Leichingen, der hat sich auch gemeldet und meint, wenn man weiß, dass man zu schnell war, dann sollte man einfach auch zu seinem Fehler stehen und anstatt dessen sinnlos Gerichte zu beschäftigen. Es werden es Leute weiter mit dem Blitzermarathon und mit der Verkehrsanwältin Melanie Leier von der Kanzlei Schumacher und Partner in Düsseldorf. Es gibt ja auch so eine Menge, ich sag mal, kleine Helfer fürs Auto, die mir im Internet angeboten werden. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie auf verbotenen Seiten unterwegs, die mich vor Blitzern auch warnen. Heißen dann zum Beispiel Co-Driver erlaubt, verboten, Grauzone, wo sind wir da?
Also grundsätzlich ist in Deutschland jede automatisierte Warnung vor Geschwindigkeitsmessanlagen verboten. Bei technischen Geräten, also diese kleinen reinen Radarwarner, da darf man diese nicht betreiben, noch darf man die überhaupt mitführen. Also auch das Mitführen dieser Radarwarner ist schon verboten. Navigationsgeräte, die auch Blitzer anzeigen oder Handy-Apps, dürfen nicht verwendet werden, ganz klar. Und wenn man eben verwendet oder mitführt, dann bewegt man sich da auch schon im Ordnungswidrigkeitenbereich, denn das kann auch schon eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Und da sind wir bei einer Geldbuße von 75 Euro und einem Punkt in Flensburg.
Okay, das heißt also, wenn ich angehalten werde und ich habe so ein Gerät im Auto, das reicht aber ja auch, wenn es im Handschuhfach liegt wahrscheinlich, irgendwie versteckt, weil die sind mittlerweile relativ klein, dann kann es wirklich teuer werden.
Genau, also bei diesen reinen technischen Radargeräten, da ist das Mitführen auch schon unter Sanktion gesetzt.
Was ist, wenn ich als Beifahrer eine App auf meinem Handy habe, die die Geschwindigkeitskontrollen mir vorher anzeigt? Geht auch nicht.
Da auch ganz grundsätzlich dürfen die nicht verwendet werden.
Da frage ich mich aber natürlich, ob man nicht eher auch gegen Hersteller und Anbieter solcher Geräte und Programme vorgehen müsste. Also die dürften ja dann gar nicht erlaubt sein.
Eigentlich nicht und genau, eigentlich müsste man da gegen die Hersteller schon vorgehen, dass sie diese eben als nicht legal dann kennzeichnen. Aber so ist es ja momentan Usus, dass es als legal verkauft wird.
Solche Fälle haben Sie dann wahrscheinlich auch zu behandeln. Wie ist denn da die Argumentation oder haben Sie da eigentlich gar keine Handhabe, weil Sie wissen, ist nicht erlaubt?
Da ist wenig Spielraum, eben gerade da es doch festgeschrieben ist im Straßenverkehrsgesetz, sodass man da schlecht sich rechtfertigen kann als Betroffener oder man da auch schlecht irgendwelche Rechtfertigungsgründe finden kann.
Wir haben auch das Problem, Abstand halten auf der Autobahn zum Beispiel. Da sind wir dann wahrscheinlich auch relativ schnell aus dem Bereich des Verkehrsdeliktes raus, oder?
Mhm. Bei Abstandsverstößen bewegen wir uns noch im Ordnungswidrigkeitenbereich, aber es gibt natürlich auch Straftaten im Straßenverkehr. Ich denke da an die Nötigung durch zu starkes Auffahren oder durch Abbremsen eines anderen Fahrzeuges. Ich denke da auch durch falsches Überholen, was noch eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Aber wir bewegen uns da immer auch an einem Grenzwert, an der Grenze zu einer Straftat.
Da passt die Frage von Thomas Menz aus Deizisau dazu. Frage an Frau Leier. Hat es einen Wert, wenn man einen Verkehrsteilnehmer anzeigt, weil er gefährlich rechts überholt, zu schnell und mit sehr wenig Abstand zu dem Vorausfahrenden auf der rechten Spur und zum eigenen Fahrzeug beim Wechseln auf die linke Spur? Wie würde ich da als Verkehrsteilnehmer vorgehen, wenn ich merke, das ist gerade aber auch wirklich recht gefährlich gewesen?
Also so wie es gerade geschildert war, wie gerade schon angesprochen, bewegen wir uns auch schon im strafrechtlichen Bereich. Das heißt, wenn ich da eben so etwas beobachtet habe oder ich war selbst Betroffener, dem aufgefahren wurde oder Ähnlichem, kann ich auch eine Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft stellen und eben schauen, dass da ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wird gegen diese Person, die da diese Handlung vollbracht hat.
Hilft da ein Handyfoto, was natürlich die Beifahrerin oder der Beifahrer am besten nimmt?
Handyfoto ist natürlich umstritten, Dashcam auch umstritten, aber bei den Dashcam-Aufnahmen ist es so, dass die meistens auch verwertet werden inzwischen. Also das kann durchaus helfen, um beispielsweise das Kfz-Kennzeichen des anderen Fahrzeuges herauszufinden oder ob man den Fahrer sieht, das mag helfen, ja.
Es wären uns Leute weiter zum Blitzermarathon mit der Verkehrsanwältin Melanie Leier und wir können ja mal so ein paar Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer abarbeiten. Frank aus Speichingen hat sich gemeldet. Beweise wie Messdaten und Protokolle werden auch auf Anfrage nicht an Beschuldigte übermittelt. Hierfür benötigt man einen Anwalt, schreibt der Zustand 2021. Ist das immer noch so?
Das ist immer noch so. Grundsätzlich hat man ein Akteneinsichtsrecht, aber das muss eben über den Anwalt wahrgenommen werden. Also wir aus Anwaltssicht können eben die Akteneinsicht beantragen. Dann wird uns die Akte in die Kanzlei übersandt und so dann besprechen wir eben den Inhalt mit der Mandantschaft, aber man selbst bekommt die Akte nicht übersandt. Was viele Behörden inzwischen machen, ist, wenn man ohne Anwalt vorgeht, als Betroffener sich bei der Behörde meldet, dann kann man zur Behörde hinfahren und kann die Akte einsehen. Das geht beispielsweise. Oder es werden auszugsweise Daten übermittelt, aber nicht die gesamte Ermittlung.
Okay, das heißt, ich bin auf irgendeiner Behörde, habe Akteneinsicht. Genau. Kann ich ein Foto machen? Oder?
Fotos darf man eigentlich nicht machen, ja. Also darf man nicht machen, aber man darf sich eben die Akte einmal vor Ort ansehen.
Okay, nächste Frage habe ich hier unten. Schönen guten Tag. Natürlich beinhaltet die deutsche Gesetzgebung keine Halterhaftung wie in vielen Ländern. Das heißt, das müssen Sie vielleicht nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsern, bitte.
Also in Deutschland gilt grundsätzlich die Fahrerhaftung. Das heißt, der Fahrzeugführer haftet für den Verstoß.
Im Gegensatz, der Halter wird aber angeschrieben erstmal.
Genau, meistens ist es eben so, dass im Rahmen der ersten Ermittlungen von der Behörde der Halter als Betroffener geführt wird, wenn eben, das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, bestimmte Punkte übereinstimmen, dann wird der Halter angeschrieben. Aber ganz grundsätzlich nochmal, wir haben keine Halterhaftung in Deutschland, wie beispielsweise in Italien oder anderen ausländischen Ländern, sondern eben die Fahrerhaftung.
Und der Hörer Siegfried Leipert, der sich zu dem Thema gemeldet hat, der schreibt auch noch, eine Gerichtsverhandlung kann nach Einspruch sehr teuer werden, wenn ein Anthropologe die Lage begutachtet. Wann kommt der ins Spiel?
Also da sind wir jetzt bei dem Bestreiten der Fahrereigenschaft. Wir haben Einspruch eingelegt und man kann natürlich die Fahrereigenschaft bestreiten. Und meist ist es dann so, dass im letzten Zeitpunkt bei Gericht ein sogenanntes anthropologisches Sachverständigengutachten eingeholt wird. Das beschäftigt sich mit der Frage der Fahreridentifizierung, denn das Messbild aufgrund der Fahrerhaftung ist natürlich ein ganz wichtiges Beweismittel im Ordnungswidrigkeitenverfahren. Und dann wird eben geschaut, anhand dieses Gutachtens, ist denn hier der gefahren ist, auch der Betroffene des Verfahrens oder eventuell jemand anders?
Also wir kennen ja selber die Messbilder, die einem dann zugeschickt werden. Das sind jetzt keine Bewerbungsfotos. Mhm. Die sehen schon ein bisschen anders aus, aber sie geben eigentlich schon genügend Aufschluss, um sich gegebenenfalls wiederzuerkennen, oder?
Regelmäßig ist es so, dass die Messbilder ausreichend sind oder so gut sind, um eine Identifizierung vornehmen zu können. Es ist leider, kommt oftmals der Einwand von Mandanten, dass ja hier das Messbild so schlecht wäre. Das ist aber oftmals gar nicht der Fall. Man muss eben da auch bedenken, das Messbild, was einem übersandt wird, das ist ein paar Mal durch einen Kopierer gegangen. Bei der Behörde liegt das in Hochglanz vor und meistens reicht es, um eben den Fahrer zu identifizieren. Und auch wenn beispielsweise ein kleiner Teil durch ein Spiegel verdeckt ist oder durch die Sonnenblende, reicht es in den regelmäßigen Fällen auch, dass es eben identifiziert werden kann. Denn es kommt nicht darauf an, was man nicht sieht auf dem Bild, sondern eben, was man sieht, was man von der Person und dem Gesicht sieht. Das ist das, was der Anthropologe dann nachher auch begutachtet. Der schaut sich an, was sehe ich? Und anhand von mehreren hundert Merkmalen im Gesicht kann der eben sagen oder festmachen, der Betroffene war hier auch der Fahrer.
Da kann der Duftbaum noch so tief hängen am Innenspiegel. Wie sieht es denn bei Zweiradfahrern aus? Die haben ein Visier auf, das ist gerne auch verspiegelt, werden sowieso von vorne geblitzt, vorne kein Kennzeichen. Die sind ja, in einer besonderen Situation im Straßenverkehr.
Natürlich, also da ist es, auch Radfahrer können geblitzt werden. Da ist natürlich problematisch, gerade weil kein Kennzeichen da ist, eine Identifizierung vorzunehmen. Aber wenn man beispielsweise direkt von der Polizei angehalten wird, dann sieht der Fall wieder anders aus. Dann haben wir einen klassischen Zeugenbeweis, der Polizist eben als Zeuge, der den Verstoß hier festgestellt hat.
Es wären es Leute zum Blitzermarathon mit der Verkehrsanwältin Melanie Leier. Und ich habe hier noch den Hinweis, den fand ich eigentlich ganz gut, dass es doch auch mal einen Blinkermarathon geben könnte, hat Stefan Z. geschrieben. Da würden die Einnahmen nur so sprudeln. Ist auch durchaus was, wo man sich fragt, das Auto hat doch einen Blinker, wieso tut der es nicht oder wieso wird er nicht benutzt, oder?
Richtig, ist auch ein ganz besonderes Herzensthema von mir, denn bei Nicht-Blinken, da reg ich mich auch im Straßenverkehr auf. Ich finde auch, man kann ja einfach mal zeigen, wo man hinfährt.
Das stimmt, das kann helfen, vor allen Dingen den anderen im Straßenverkehr. Beate aus Vaihingen an der Enz fragt, darf die Polizei das Handy untersuchen, ob eine Blitzer-Warn-App aktiv ist oder war? Und das Gleiche geht dann auch noch mal von Herrn oder Frau Schneider aus Gerlingen ein, ist die Polizei berechtigt, das Auto nach Radarwarnern zu durchsuchen?
Also grundsätzlich darf die Polizei im Rahmen von Durchsuchungen das Auto oder auch das Handy durchsuchen. Das heißt ja, sie kann es ganz grundsätzlich machen. Ob es nachher verwertet werden kann im Verfahren oder ob es verwertet wird, ist die andere Frage.
Was gibt es denn für schon fast amüsante Ordnungswidrigkeiten?
Also neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen und den Abstandsverstößen
weniger amüsant,
haben wir im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht auch so Ordnungswidrigkeiten wie das verbotswidrige Anschalten der Warnblinklichtanlage. Da sind wir dann auch in einem Bußgeldbereich, kostet 15 Euro.
Also ist dann so, was weiß ich, ich parke in der zweiten Reihe, gebe noch kurz mein Paket ab und bring wieder in die Karre.
Okay. Genau, macht dabei das Warnblinklicht eben verbotswidrigerweise an.
15 Euro. Okay.
15 Euro. Wir sind auch bei dem Hupen verbotswidrigerweise. Da bewegen wir uns auch in einem ähnlichen Bußgeld. Also da kostet auch das Hupen ohne Anlass 15 Euro.
Und der Anlass zum Hupen kann welcher sein? Also wann darf ich hupen, wann sollte ich es besser sein lassen?
Also es gilt natürlich außerorts, um zu zeigen, dass eine Gefahrensituation besteht. Da dürfte ich ja beispielsweise auch hupen.
Gut, also wenn ich meine Frau anhupe und Tschüss sage, dann kostet es 15 Euro. Aber wir können ja mal, das bringt mich auf die Idee, ins Ausland zu blicken. Wenn ich dem Italiener sage, dass, Achtung, das ist ein klassisches Vorurteil, das gebe ich zu, Hupen kostet 15 Euro in Deutschland, da lacht er wahrscheinlich. Wie verhält es sich im Ausland? Ich habe hier eine Zuschrift, Karl-Heinz Schmid aus Blaustein hat geschrieben, war letztes Jahr in Frankreich im Urlaub und wurde in einer 50er-Zone geblitzt. Gemessen wurden 56 km/h. Nach Abzug waren es dann 51 km/h. Dieser eine Kilometer hat mich dann 90 Euro gekostet. Wenn ich nicht bezahlt hätte, wären es 125 und später 250 Euro gewesen. Das schlägt relativ schnell ein tiefes Loch ins Portemonnaie.
Also man kann schon sagen, dass im Ausland, ausländischen Ländern, das Bußgeld für Ordnungswidrigkeiten höher ist. Wir haben, was man auch noch bedenken muss, im Ausland auch eine Halterhaftung oftmals. In Italien beispielsweise, wenn ich dort einen Parkverstoß begehe oder einen Verstoß gegen die Umweltzone, weil ich keine Plakette habe, dann haftet immer der Halter. Und die Bußgelder sind regelmäßig sehr hoch, höher als in Deutschland. Und was da auch zu beachten ist, ausländische Bußgeldbescheide haben eine gestaffelte Geldbuße. Das heißt, wenn ich innerhalb einer gesetzten Frist nicht bezahle, dann muss ich nochmal 50, 60, 70 Euro mehr zahlen.
Das bringt mich auf die Idee, ich frage für einen Freund, Falschparken in Italien. Das liegt jetzt allerdings dann schon 2 Jahre zurück. Es kommt irgendwann der Bußgeldbescheid aus Italien reingeflattert. Da sagen Sie nicht liegen lassen, sondern definitiv zahlen.
Da sollten Sie dem Freund sagen, ja, dass er zahlen soll.
Das mache ich dann.
Denn meistens ist es eben so, dass es ein berechtigter Vorwurf dann ist und das entsprechend auch nachgewiesen werden kann.
Okay, jetzt hatten wir hier gerade die Staffelung 90, 125, 250 Euro. Wie hoch geht denn das dann noch?
Also es sind meistens 2 bis 3 Staffelungen. Wir bewegen uns da grundsätzlich bei 1, 2, 300 Euro auch nachher, die da rauskommen können.
Gut, ich schaue mal, was wir hier noch haben. Ich habe noch eine Frage von Oliver aus Freiburg. Kann ein unrechtsmäßig überhöhtes Bußgeld rückgängig gemacht werden? Da spricht er eine Situation an, ein Tunnel in Freiburg. Da wurde die Ortsmarke sozusagen einmal verlegt und auf einmal hätte man sich außerhalb der Ortschaft befunden und hätte schneller fahren dürfen. Das war dann eben nicht so. Und die Normalzahlenden, die bekamen nur ihr Geld zurück, wenn sie Einspruch eingelegt haben.
Da gilt auch, man muss eben Einspruch einlegen, um sich gegen das Verfahren richten zu können. Es ist zwingend, Einspruch einzulegen. Es ist eben das Rechtsmittel hier. Und dann kann man das Verfahren überprüfen. Also dann kann man anhand der Messunterlagen, die in der Akte befindlich sind, anhand des Beschilderungsplanes, der vorliegt, kann man nachverfolgen, ob die Situation sich tatsächlich so dargestellt hat oder ob es eben auch gute Erfolgsaussichten für den Einspruch gibt, dass man eben die Geldbuße da auch reduziert bekommt.
Sagt Verkehrsanwältin Melanie Leier in SWR1, Leute. Was mir als Autofahrer nach Verkehrsdelikten blühen kann, das haben wir ausführlich behandelt in SWR1, Leute, mit Anwältin Melanie Leier. Jetzt gucken wir mal ein bisschen auf die Radfahrer. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, der Klassiker ist die rote Ampel, die ich einfach mal galant mitnehme, was logischerweise auch nicht erlaubt ist.
Also genau, ich kann als Radfahrer natürlich auch einen sogenannten Rotlichtverstoß begehen, wenn ich über eine rote Ampel fahre. Ich kann als Radfahrer sogar eine Geschwindigkeitsüberschreitung begehen, wenn ich sehr flott unterwegs bin. Auch dann kann ich geblitzt werden. Auch klassische Ordnungswidrigkeiten in dem Bereich sind das falsche Fahren auf der falschen Seite. Das sind alles Ordnungswidrigkeiten, die ich mir auch als Sanktion als Radfahrer dienen.
Wenn ich zu schnell bin mit dem Fahrrad, sind die Einheiten genauso wie beim Auto. Das heißt also, wenn ich, was hatten Sie gesagt, 21 drüber bin, dann wird es richtig heftig.
Auch da sind es die 21, das muss man auch erstmal erreichen mit dem Rad.
Das stimmt.
Und da ist natürlich auch wieder die Frage der Identifizierung dann tatsächlich. Wenn ich da als Radfahrer geblitzt werde, habe ich vorne kein Kfz-Kennzeichen dran.
Hinten auch nicht,
genau. Das heißt, ich muss die Behörde muss ja auch erstmal herausbekommen, wer es war. Mhm. Das wird mit nur einem Messbild natürlich recht schwierig. Anders stellt es sich da, wenn der Radfahrer direkt von der Polizei angehalten wird. Dann haben wir wieder den klassischen Zeugenbeweis und der Radfahrer kann dann auch sanktioniert werden.
Mit dem Fahrrad von der Kneipe nach Hause ist ja auch so ein Klassiker. Gelten dann auch die 0,3 Promille wie für mich als Autofahrer?
Also ab 0,3, genau, gilt auch für Radfahrer, ist eben die Promillegrenze erreicht. Das heißt, dann kann es eine Ordnungswidrigkeit darstellen ab 0,3 Promille bis 1,09 Promille. Da bin ich im Bereich der Ordnungswidrigkeit. Alles ab 1,1, da bewege ich mich dann schon in einem strafrechtlichen Rahmen.
Sie sind auch Partneranwältin von geblitzt.de. Was passiert auf der Plattform? Wie kann die mir tatsächlich helfen?
Also bei geblitzt.de kann man sich anmelden, beispielsweise mit seinem Anhörungsbogen oder seinem Bußgeldbescheid. Wir sind Partneranwälte bzw. Partnerkanzlei und unterstützen geblitz.de bei der juristischen Bewertung des Falles. Das heißt, wenn Sie sich anmelden mit einem Bußgeldbescheid, dann legen wir sofort Einspruch dagegen ein und beantragen die Akteneinsicht, prüfen dann umfassend unter allen juristischen Gesichtspunkten das Verfahren und den Bescheid und geben Ihnen dann eben eine Handlungsmöglichkeit bzw. sagen Ihnen, wie die Erfolgschancen des Einspruches sind.
Und ich kann alles, wenn ich es richtig verstehe, von zu Hause aus managen?
Genau, Sie können es von zu Hause aus machen, Sie können es hochladen, es ist auch kostenfrei. Geblitz.de ist da eben ein Prozessfinanzierer, das heißt, für Sie fallen keine Kosten an für diese juristische Beratung, sondern das wird von Geblitz.de übernommen.
Ich habe noch einen Fall aus der Hörerschaft von SWR1, Hubert Schmieder aus Heiligenberg, der hat geschrieben, ich war gestern unterwegs nach Überlingen, da wurde die Strecke auf 50 km/h beschränkt, obwohl keine Behinderung und auch sonst nichts zu sehen war. In dieser Zone wurde geblitzt. Ist das überhaupt erlaubt, fragt er.
Das ist erlaubt, denn ganz grundsätzlich können die Länder und Kommunen überall blitzen. Das heißt, an jeder Stelle kann ein Messgerät aufgestellt werden. Meistens sind Messgeräte aber da vorhanden, wo eben beispielsweise Unfallschwerpunkte sind oder gerade schützenswerte Bereiche wie Schulen oder Kindertagesstätten.
Und wir haben auch im Studio-Feedback dann ganz oft den Vorwurf, dass es Abzocke. Andere sagen, die Regeln gibt's nun mal, wenn ich mich an die Regeln halte, passiert mir nichts. Ute hat noch einen Fall geschildert. Sie hält Abstand auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Der nächste Überholende meint allerdings, der Platz zwischen den beiden Fahrzeugen sei für ihn. Der Abstand ist somit weg. Wenn sie dann geblitzt wird, ist sie die Dumme?
Also wir sind da bei einem Abstandsverstoß, der eben durch Videomaterial meist festgehalten wird. Und die Behörde prüft dieses Videomaterial und sieht dann auch, wie jetzt gerade der Sachverhalt zum Beispiel beschrieben wurde, ob da jemand vor einem eingeschert ist und der Abstand da eben gar nicht gehalten werden konnte in dem Moment des Blitzens. Das heißt, das sind schon Sachverhalte, die die Behörde dann aussortiert. Da wird gar kein Anhörungsbogen versandt, kein Bußgeldbescheid erlassen. Sollte es dennoch der Fall sein, kann man da auch wieder gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen und dann eben diesen Sachvortrag geben.
Idiot, 1.500 Euro. Alte Sau, 2.500 Euro. Der Stinkefinger im Straßenverkehr, bis zu 4.000 Euro. Den Polizisten oder die Polizistin duzen, kostet auch schon 600 Euro. Es werden Leute weiter mit Verkehrsanwältin Melanie Leier. Da haben wir so die Ordnungswidrigkeit, die klassische, aber dann schon verlassen, ne?
Genau, also da sind wir nicht mehr im Rahmen der Ordnungswidrigkeit, sondern da sind wir auf einer zivilrechtlichen Seite im Rahmen des Schmerzensgeldes, die man da geltend machen kann oder eben, wenn es sich im strafrechtlichen Bereich um eine Beleidigung handelt, um eine Geldstrafe.
Wann wechselt das in den strafrechtlichen Bereich? Also wann ist es eine Beleidigung, wann nicht?
Das ist einzelfallabhängig. Ganz grundsätzlich ist eine Beleidigung das Kundtun des Unmutes einer anderen Person gegenüber und die muss sich beleidigt fühlen. Das ist jetzt sehr knapp heruntergebrochen, aber dann kann es eine Beleidigung darstellen, wenn man beispielsweise jemanden beschimpft.
Aber das Duzen statt der Sie-Form, ist das schon als Beleidigung anzusehen?
Das kann als Beleidigung gewertet werden,
ja. Und Sie haben, glaube ich, im Vorlauf der Sendung auch noch mal so ein bisschen geguckt, was Schimpfwörter so kosten können. Was haben Sie da noch entdeckt?
Also es gibt im Rahmen des Schmerzensgeld eben auch, oder des Schaden, des Schmerzensgeld eine Sanktion, wenn man jemanden als Arschloch betitelt, dann kann das auch schon 150 Euro kosten.
So, und wenn man es jetzt kombiniert, Sie Arschloch oder du Arschloch, dann wird es noch teurer?
Das kann sein, da sind wir dann schon wieder bei einer tateinheitlichen Ahndung. Da kann es dann auch noch mal teurer werden.
Wie oft haben Sie mit solchen Fällen tatsächlich zu tun? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass es auch ganz schnell Aussage gegen Aussage gibt, oder? Hat er gesagt, habe ich nicht gesagt?
Also im Rahmen des Strafrechts da liegen uns oftmals Beleidigungen vor, die kommen recht häufig, wöchentlich rein, da kann man sich auf Aussage gegen Aussage auch irgendwo beziehen. Das sind aber auch bei Beleidigungen, wenn es kleinere Beleidigungen sind, muss es nicht unbedingt bis zu einer Verurteilung kommen.
Ist ja dann auch schwer zu ersehen, ob beim Tempo 190, Achtung Ironie, ist der Mittelfinger wahr oder doch der Zeigefinger. Wir können nochmal so ein bisschen auf Reaktionen eingehen. Und zwar fragt Martin Jeckle aus Villingen-Schwenningen, da verlassen wir den Bereich Blitzer-Marathon. Parkplätze, die videoüberwacht sind. Da möchte er wissen, vor allem, wie es denn dann sein kann, dass aufgrund des Kennzeichens die Adresse verfügbar ist.
Also es ist so, da sind wir auch nicht im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Man kann sich ganz grundsätzlich merken, bei einem solchen Parkplatz mit Einfahren in den Parkplatz nimmt man die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Parkplatzbetreibers an. Und da steht dann eben auch, dass das Kennzeichen aufgenommen werden kann und weitere Ermittlungen eben dargestellt werden können, sodass es da auch zu einer Sanktion kommen kann.
Also heißt, ich bekomme keinen Parkschein mehr im Parkhaus, sondern mir das Kennzeichen wird gescannt und beim Bezahlen gebe ich auch das Kennzeichen ein, um dann halt dafür zu zahlen. Dann habe ich noch die Frage von Matthias Galm. Er sagt, Fahrzeughalter ist mein Papa, der Fahrer ein männliches Familienmitglied. Ich als Sohn wurde mit Bußgeldbescheid falsch beschuldigt. Ich habe die kurze Einspruchsfrist von 2 Wochen allerdings verpasst. Was hat das für Folgen?
Dann ist das leider, muss man sagen, Pech, denn man hätte eben Einspruch einlegen müssen innerhalb der Frist. So ist jetzt der Bußgeldbescheid rechtskräftig, sodass eben hier die Geldbuße dafür anfällt.
Das heißt, da habe ich gar keine Chance mehr.
Da haben Sie keine Chance mehr.
Okay, dann gebe ich das Schlusswort sozusagen für heute Rainer Schwab aus Osterburken. Der schreibt nämlich, Regeln sind da, um eingehalten zu werden. Ohne Kontrollen und Sanktionen sind sie wirkungslos. Da hat er definitiv recht, da kann man nichts mehr hinzufügen. Melanie Leier, vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Danke für Ihre Arbeit und ich hoffe, dass Sie vielleicht ein bisschen weniger zu tun haben werden mit Beleidigungen, aber ich glaube, so richtig langweilig wird Ihnen auch in Zukunft nicht.
Das stimmt.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.